Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch allen ganz herzlich Gottes Segen und Gnade und Weisheit, auch in dieser Zeit zu bestehen. Und ich habe mir von meiner 83-jährigen Mutter einen coolen Spruch mitgeben lassen am Mittwoch. Die hat zum Abschied zu mir gesagt: und bleib immer schön negativ. 83, ja. Ich habe immer ein bisschen geschluckt. Ich dachte, was will sie denn jetzt? Aber dann habe ich doch verstanden, ja. Wir wollen heute natürlich Gottes Wort hören. Und ich möchte etwas lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 38. Es war ja überschrieben mit Maria und Martha oder Martha und Maria, wie auch immer. Zwei auch leibliche Schwestern, die uns in Gottes Wort mehrmals vorgestellt werden. Vielleicht hört ihr heute etwas, was nicht so für euch bekannt war in allen Dingen. Wenn etwas Neues gibt, dann ist immer Gefahrenstufe rot. Aber versucht einfach mal darüber nachzudenken, wenn es vielleicht auch manch neuen Gedanken gibt. Lukas 10, ab Vers 38. Als sie, der Herr Jesus und die Jünger, aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Bis hierher Gottes Wort. Die, die schon länger auf dem Glaubensweg sind und Gottes Wort ein Stück weit kennen, die kennen eine ganz klassische Auslegung. Ich sage es mal ganz grob. Zwei Schwestern, Martha und Maria. Die eine ist fleißig, macht Stress, macht Druck. Wie sagen die Schwaben, schaffe, schaffe, Häuselbauer. Und die andere, die Maria, ja, die wählt lieber den geistlichen Teil. Die sitzt zu den Füßen des Herrn und hört auf sein Wort. Und oftmals wird das so krass gegenübergestellt. Ich persönlich verstehe es nicht so und möchte es versuchen auch zu erklären. Ich habe das Ganze überschrieben mit, und das ist sicherlich auch eine Frage für uns für das neue Jahr, die Frage der Prioritäten. Ich liebe eigentlich Fremdwörter nicht. Ich habe in meiner Bibel einen Zettel, wo ich mir immer Notizen mache. Ich kenne so Brüder, die gebrauchen manchmal Worte, die habe ich noch nie gehört. Und ich muss dann zu Hause nachschlagen, ich habe ein Fremdwörterbuch. Ich glaube, wir sollten so sprechen und so predigen, dass es jeder versteht. Da brauchen wir keine Fremdwörter, da brauchen wir auch kein Englisch und kein Griechisch und kein Hebräisch. Martin Luther hat Deutsch geredet. Und das möchte ich auch gerne tun. Die Frage der Prioritäten. Prioritäten meint das Wichtigste, das Wesentliche, das Entscheidende. Das, worauf es wirklich ankommt. Die Frage der Prioritäten. Wir haben zwei Schwestern, zwei Frauen, die wir mal ein Stück gegenüberstellen wollen. Und wir werden trotzdem auch viele Gemeinsamkeiten erkennen. Es heißt im Vers 38, der Herr Jesus kam, und wir müssen das mal logisch voraussetzen, er kam ja nicht allein, er kam mindestens mit seinen 12 Jüngern ins Haus der Martha. Und hier heißt es schlicht, sie nahm ihn in ihr Haus auf. Sie hat ihn eingeladen. Sie nahm ihn auf. In Gottes Wort hat der Gedankengang oder die Tatsache der Gastfreundschaft einen hohen Stellenwert. Wir werden mehrmals aufgefordert, gerade in den Briefen, gastfrei zu sein, offene Häuser zu haben. Nun ist das in der gegenwärtigen Zeit etwas schwierig, ja? Aber ich habe so das Empfinden, wir haben in den letzten Jahren da manches verloren, auch von der Gastfreiheit in unseren Häusern. Gastfreundschaft üben. Hier ging es nicht um irgendeinen Gast. Hier ging es um den Herrn Jesus. Wir lesen schlicht, sie nahm ihn in ihr Haus auf. Ich möchte uns einfach mal allen die Frage stellen, ich kenne die wenigsten von euch. Hast du den Herrn Jesus schon in dein Haus aufgenommen? Oder wir machen mal einen Bindestrich. Hast du den Herrn Jesus schon in dein Herz aufgenommen? Bist du mit dem Herrn Jesus unterwegs? Und ich meine damit nicht nur, dass vielleicht der Gottesdienst am Sonntag eine gute Gewohnheit ist und irgendwo zum Sonntag dazugehört. Ich meine damit, das, was wir auch in der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen, das ist eine sehr radikale Sache. Da heißt es, nach der Predigt des Petrus, und es drang ihnen ins Herz, die Botschaft des Petrus drang ihnen ins Herz. Und sie fragen, was sollen wir tun, Brüder? Und sie bekommen Antwort, tut Buße und werdet getauft. Das war also eine radikale Sache. Es geht nicht um gute Gewohnheiten, es geht nicht darum, gute Traditionen zu pflegen, die sich vielleicht bewährt haben. Es geht um eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Und deshalb diese Frage, hast du den Herrn Jesus schon in dein Haus, in dein Herz aufgenommen? Martha hatte ein gastfreies Haus. Der Herr Jesus war willkommen in ihrem Haus. Ist der Herr immer willkommen in unseren Häusern, in unseren Herzen? In Bezug auf Gastfreundschaft, da lesen wir im Hebräerbrief eine schlichte Aussage. Da heißt es, da haben manche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wer seine Bibel kennt, der wird sicherlich an Abraham denken. Da gab es auch Gäste. Es waren wirklich Engel. Und darauf bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefs. Also Gastfreundschaft üben, Gäste aufnehmen, hat Verheißung und hat Segen zur Folge. Und hier ging es nicht um irgendeinen Gast. Hier ging es um den Herrn. Und um mal die praktische Seite deutlich zu machen, um mindestens noch 12 Jünger. Und ich behaupte mal, jede Schwester unter uns, die auch Hausfrau ist, der wird es einen kalten Schauer über den Puckel treiben, in dem Gedanken von jetzt auf gleich mal 13 Männer zu Gast zu haben. Also ich denke, man kann auch die Martha ein Stück weit verstehen, ja? Das ist nachvollziehbar, dass die irgendwo ein Stück freidreht, ja? Und dass die wirklich Druck macht. Da war ja einfach einzukaufen, da war zu kochen, da war vorzubereiten, da waren vielleicht sogar Betten herzurichten. Wir wissen nicht, wie lange der Herr Jesus im Haus war. Da waren wirklich notwendige Dinge zu tun. Das kann man ja nicht wegreden. Und doch heißt es im Vers 39, und diese hatte eine Schwester genannt Maria. Und jetzt gibt's eine Feinheit, die gibt's nur in der Elberfelder Übersetzung. Ich komme natürlich aus der Brüderbewegung und ich brenne für die Elberfelder Übersetzung. Ich habe dieses Wort in keiner anderen Bibelübersetzung gefunden. In meiner Bibelübersetzung heißt es, sowohl in der alten Elberfelder als wie in der revidierten Elberfelder, und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Auch ein kleines Wort. Nun kann man das unterschiedlich interpretieren. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte, wie auch die anderen Jünger. Und sicherlich auch ihr Bruder Lazarus, von dem hier gar keine Rede ist. Aber ich verstehe es anders. Ich verstehe es nicht so, dass Maria neben vielen anderen zu den Füßen des Herrn Jesus saß, sondern ich lese es anders. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Was will ich damit sagen? Ich persönlich glaube, dass Maria durchaus ihr Teil in der Küche mit dazugetan hat. Ich glaube nicht, dass Maria, Martha mit all der Arbeit im Regen stehen lassen hat. Ich glaube, dass sie ihr Teil dazugetan hat. Wie komme ich darauf? Es gibt ja insgesamt drei Gelegenheiten, wo wir diesen zwei Schwestern begegnen. Das ist hier das erste Mal, als der Herr Jesus das erste Mal ins Haus der Martha und der Maria kam in Bethanien. Dann lesen wir ein zweites Mal davon, dass diese Beziehung zwischen diesen drei Geschwistern und dem Herrn Jesus, die muss sehr eng gewesen sein. Die nächste Situation ist die, zum Beispiel Johannes 11, dass Lazarus gestorben war. Und der Herr Jesus bekommt diese Nachricht und er geht dann auch verzögert nach Bethanien. Vielleicht haben wir mal später dazu Gelegenheit, über diese Begebenheit nachzudenken. Und dann gibt es eine dritte Begebenheit, wo Maria ihre Hingabe und ihre Anbetung zum Ausdruck bringt, indem sie, ja, wie heißt es in den Übersetzungen, diese sehr kostbare Narde über die Füße und über das Haupt des Herrn Jesus goss. Und ich lese stellvertretend in Johannes 12, den Vers 2. Da lesen wir, dass der Herr Jesus nach 6 Tagen vor dem Passa nach Bethanien kam. Und da heißt es im Vers 2, Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Sie machten, also auch Maria, dem Herrn Jesus ein Essen und Martha diente. Da merken wir schon, der Schwerpunkt bei der Martha war sicherlich der praktische Dienst, war der Haushalt, war Gastfreundschaft zu üben, dem Herrn Jesus in den ganz praktischen Dingen zu dienen. Wir haben alle verschiedene Gaben. Und ich meine jetzt nicht Begabungen im ganz natürlichen menschlichen Sinne. Wir haben Charisma. Wir haben Begabungen durch den Heiligen Geist. Und es meinen zwar manche, alle Gaben für sich gepachtet zu haben, das halte ich für ein Gerücht. Aber jeder von uns hat Gaben geschenkt von unserem Herrn. Und jeder darf mit seinen Gaben dienen. Und ich kenne liebe Brüder, die ich sehr schätze, die nicht die Gabe des Lehrens haben oder der Predigt. Und das müssen sie auch nicht haben. Aber sie haben praktische Gaben. Sie sind Handwerker. Ich bin auch Handwerker. Aber jetzt gibt es einen anderen Schwerpunkt in meinem Leben. Jeder möchte von unserem Herrn gebraucht werden. Martha war eine Frau, die in den praktischen Dingen besonders diente und sich hervorhob. Aber Maria tat auch ihr Teil dazu. Das ist vielleicht ein Gedanke, den du noch nicht gehört hast. Aber dieses auch, dieses kleine auch, macht mir das deutlich. Ich halte es nicht für gerecht, diese beiden Frauen so weit auseinander zu dividieren. Ich glaube auch nicht, dass Martha, weil sie den praktischen Dienst im Besonderen auf dem Herzen hatte, weil das ihre Aufgabe und Begabung war, dass Martha deswegen ungeistlich war. Auch das glaube ich nicht. Denn Gottes Wort sagt etwas anderes. Im Johannesevangelium, Kapitel 11, in dieser Situation wo die Schwestern den Herrn Jesus gerufen hatten. Ihr Bruder Lazarus war krank, so lesen wir das. Und wir lesen sogar im Kapitel 11, deren Bruder Lazarus war krank. Und da heißt es, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Wir lesen im Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Das war also eine besondere Beziehung. Und sicherlich war der Herr Jesus nicht nur diese drei genannten Male da im Gottes Wort im Hause dieser Geschwister. Und sicherlich ist es gut, wenn wir auch ja wirklich Freundschaften pflegen. Freundschaften zu Gottes Kindern. Das wird uns immer irgendwo zum Segen und zum Guten sein, wenn wir auch füreinander da sein können. Der Herr Jesus, der kommt in Johannes 11, wir würden sagen, zu spät, menschlich gesehen. Aber er erklärt das schon im Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Der Herr Jesus wollte ein Wunder tun am Lazarus. Er wollte Gott und damit auch sich verherrlichen. Der Herr Jesus handelt oft über unser Bitten und Verstehen hinaus. Warum dieser Ausflug? Ich sagte, Martha war, wenn auch der Schwerpunkt in ihrem Leben das praktische Dienen war, nicht ungeistlich. Denn sie sagt in diesem Kapitel 11 etwas, das spricht von großem Glauben. Im Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Also Martha war eine Frau, deren Schwerpunkt im praktischen Dienen lag. Und trotz allem war sie geistlich, trotz allem war sie voller Glauben und Vertrauen zum Herrn. Martha diente. Und Martha tut hier etwas in Lukas 10. Ja, das scheint uns irgendwo zu weit zu gehen. Und trotzdem ist es eine menschliche Reaktion, die sicherlich praktisch für uns auch nachvollziehbar ist. Es heißt im Vers 40, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Zuerst die erste Aussage in diesem Vers. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Oder man könnte auch übersetzen, wurde abgezogen durch vieles. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Gibt es Dinge in unserem Leben, die uns vom Eigentlichen, vom Wesentlichen irgendwo abhalten oder uns hinderlich sind? Ich denke an eine Aussage im Hebräerbrief im Kapitel 12. Und ich möchte die ersten drei Verse lesen in Hebräer 12. Weil ich glaube, genau darum geht's. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, das ist ein Rückblick, ein Bezug auf das Kapitel 11, wo wir diese Menge der alttestamentlichen Zeugen finden. Lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Zuerst ein paar Gedanken zu den Aussagen im Vers 1. Lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstringende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen. Es werden zwei Dinge genannt. Jede Bürde und leicht umstrickende Sünde. Die leicht umstrickende Sünde möchte ich jetzt nicht erklären. Wir wissen, worum es geht. Sünde ist uns ein Begriff. Und wir wissen, dass wir mit unserer Schuld und Sünde zu unserem Herrn kommen können. Ich denke an einen wunderschönen Vers im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, im Vers 8. So wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt und vergibt. Das ist ein Wort an Gottes Kinder. Ich glaube nicht, dass das Evangelium ist. Das ist ein Wort an Gottes Kinder. Wir leben aus der täglichen Vergebung. Und wir dürfen, wenn es Sünde gibt in unserem Leben, unter das Kreuz kommen. Aber leicht umstrickende Bürde, wie heißt es, indem wir jede Bürde, die leicht umstrickende Sünde ablegen. Jede Bürde, was sind denn Bürden? Ist Bürde vielleicht ein Stück von dem, was Martha hier tut? Ihre oberste Priorität ist jetzt, wirklich gastfrei zu sein und da ein richtiges Menü hinzulegen, ja? Vielleicht hätte ja eine schlichte Suppe an einen Topf auch gereicht. Ja? Aber die machte ja wahrscheinlich ein mehrgängiges Menü. Die machte richtig Druck. Die machte sich richtig Arbeit. Und sie hat bei dem Ganzen das Wesentliche, das Entscheidende aus den Augen, aus dem Fokus verloren. Der Herr Jesus, der Messias, Gottes Sohn, war in ihrem Haus und er lehrte, er sprach und sie stand in der Küche. Sicherlich, wir können auf der einen Seite sagen, sie tat Notwendiges, aber war der ganze Aufwand gerechtfertigt? Was sind das die wesentlichen Dinge, die Prioritäten in unserem Leben? Bürden. Hier wird ein Unterschied gemacht, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Also ist Bürde keine Sünde. Bürden sind Dinge, die uns viel Kraft und viel Zeit rauben. Und selbstverständlich müssen wir alle irgendwo für unser Auskommen arbeiten. Und auch das entspricht Gottes Wort. Es heißt schlicht und einfach, im Kolosserbrief, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ich sage mal jetzt erklärend dazu, wer nicht arbeiten will. Es geht nicht darum, wer nicht arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer. Es ist selbstverständlich, dass wir fleißig sind und dass wir für unser Auskommen sorgen und vielleicht auch darüber hinaus für das Werk des Herrn. Aber ich kenne Geschwister, da weiß ich manchmal nicht, ob ich lachen oder ob ich heulen soll. Man kann sich mit Dingen belasten, selbst belasten, man kann sich Bürden auferlegen, die so viel Kraft rauben und Zeit rauben, dass man als Außenstehender gar nicht mehr weiß, was man dazu sagen soll. Ich habe mich gut in den Sinn an einen Bruder in meiner alten Heimatversammlung, ich war Jugendlicher, und ich habe das schon als Jugendlicher empfunden, ja. Er hatte einen Job, er hat in drei Schichten gearbeitet, das waren noch zu tiefen DDR-Zeiten natürlich. Er hat in drei Schichten gearbeitet, er hat nebenbei noch Heizungsmaterial ausgefahren, also Kohle, Koks, Brennholz. Und nebenbei hat er noch eine riesen Erdbeerplantage gehabt. Ja, die Dinge wurden ja zu DDR-Zeiten. Also Vater Staat hat zwei Drittel dazu getan zu dem, was die Sache überhaupt wert war und im Laden gekostet hat. Darüber ist übrigens auch seine Ehe kaputt gegangen. Geschwister, wir können uns mit Dingen belasten, selbst belasten, und wir checken es gar nicht. Was sind die Prioritäten in unserem Leben? Diese Frage möchte ich uns einfach vor Herzen und vor Augen stellen, auch für das neue Jahr. Ja, so ein Jahresbeginn ist ja immer so für viele Leute irgendwo die Zeit der besonderen Vorhaben und was man so alles machen möchte, und die einen wollen abnehmen und die anderen fangen jetzt richtig mit Sport an. Ja, und andere, die legen sich eine neue Bibel zu und gehen gut ran irgendwo. Jetzt, dieses neue Jahr, möchte ich aber noch mehr Bibel lesen und mit dem Herrn leben. Was sind die Prioritäten in unserem Leben? Als ich so Mitte 20 war, ich bin bis heute begeisterter Aquarianer. Wisst ihr, was Aquarianer sind? Das sind Fischidioten. Ja? Und bei mir gab's zu Hochzeiten 25 bis 30 Aquarien. Ich habe also richtig gezüchtet, natürlich nur die Arten, die keiner kann. Ansonsten macht das ja keine Laune. Und dann hatten wir, ich war 27, ich war immer zu den Versammlungsstunden, ich habe mitgearbeitet, keine Frage, das hat nicht darunter gelitten, ja. Wir hatten Bibelunterweisung mit dem amerikanischen Bibellehrer William MacDonald, eine Woche lang bei uns in Vielau. Werde ich nicht vergessen, war ein besonderes Vorrecht. Und in dieser Zeit hat mir der Herr das schwer aufs Herz gelegt und hat mir gezeigt, dass dieses Hobby eine Bürde ist. Und es hat mir 2 schlaflose Nächte gekostet. Es war so. Und da ist der Teufel auf dem Plan. Bis hin zu solchen Gedanken, Erhaltung der Arten, ja, viele Arten, gerade in Südamerika, sind schon ausgestorben oder sind stark gefährdet durch Goldabbau und Silberabbau, Staudamme, Erhaltung der Arten, Erhaltung der Schöpfung. In der zweiten Nacht hat er mir dann wirklich klare Gedanken geschenkt. Ich habe Buße getan und bin in der Nacht aufgestanden, habe angefangen, rauszufangen und abzuräumen. Meine Frau wurde dann irgendwo wach. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Wahrscheinlich hat sie gedacht, jetzt knallt es bei ihm voll durch. Jetzt ist es soweit. Ich habe einen Schlussstrich gezogen. Sicherlich war sie auch froh, dass das Geblubber in der Küche aufhörte, ja? Liebe Geschwister, und ich bin ständig in dieser Situation. Ich bin heute 61. Ich bin ständig in der Situation, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und ich kann mich für alles begeistern, was mit Flora und Fauna zu tun hat, was mit Schöpfung zu tun hat. Aber Geschwister, wir wollen Prioritäten setzen in unserem Leben. Und was ist die erste Priorität in unserem Leben als Gotteskinder? Der Herr Jesus sagt es sehr deutlich. Er sagt, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Sie hat ihren Teil, was notwendig war, in der Küche mitgetan. Aber vornehmlich war für sie dran, zu den Füßen des Herrn Jesus zu sitzen und seinem Wort zuzuhören. Das meint, zu den Füßen des Herrn zu sitzen, Gemeinschaft zu haben mit ihm, auf sein Wort zu hören für uns heute, ja, indem wir Gottes Wort lesen, Gottes Wort studieren. Der Psalmist, mit Sicherheit ist es David in Psalm 119, auch wenn das nicht drüber steht, aber der Stil macht das deutlich. David schreibt in Psalm 119 etliche Male, über dein Wort will ich sinnen, Tag und Nacht. Das meint nicht nur ein oberflächliches Lesen, ja. Bibellesepläne sind gut, ja. Ich halte davon viel. Wenn man sich auch ein Stück, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will ganz ehrlich sein, Ich brauche immer mal so ein Stück Zwang, ja, so ein Stück Muss, ja. Und da kann ein Bibelleseplan sehr hilfreich sein, wo man vielleicht in einem Jahr oder auch in zwei Jahren durch die ganze Heilige Schrift kommt. Aber sinnen, nachsinnen, das meint noch etwas anderes. Das meint nicht nur gelesen haben, Buchstabe für Buchstabe, sondern das meint wirklich über Gottes Wort nachdenken. Ich möchte mal wieder ein Bild aus der Natur gebrauchen. Es gibt unter den Pflanzenfressern, so wie Rinder oder Schafe, Wiederkäuer. Ja? Man kann das sehr gut beobachten, ihr achtet darauf nicht, ist mir schon klar, aber man kann sehr gut beobachten, entweder die ganze Rinderherde liegt, käut wieder oder sie weiden alle. Ja? Und Wiederkäuen ist ein schönes Bild über Sinnen, über Gottes Wort. Denn der Wiederkäuer, das Rind, holt die aufgenommene Nahrung, das Gras oder Heu, aus dem Pansen wieder hoch, kaut es wieder durch, schluckt es wieder ab. Gras hat sehr wenig Nährstoffe. Und unser Schöpfer hat das phänomenal gemacht. Ja, um das wirklich alles aufzuschließen, käuen sie immer wieder, ja, holen es immer wieder hoch, kauen, mümmeln es immer wieder neu durch und schlucken es wieder ab. Ich glaube, es ist ein schönes Bild über Sinnen, über Nachsinnen, über Gottes Wort. Immer wieder neu hochholen, immer wieder neu sich daran erinnern, darüber nachdenken. Ein Bruder sagte mal, damit schwanger gehen. Das meint Nachsinnen. Also das Sitzen zu den Füßen des Herrn, übrigens, ich sage das jetzt in aller Bescheidenheit, eigentlich tut ihr auch das jetzt, weil wir hören nämlich nicht auf irgendeinen Bruder, der da vorne steht. Es geht überhaupt nicht um die Person. Wir hören auf den Herrn Jesus. Wir hören auf Gottes Wort. Das meint es wirklich. Es geht nicht um den Mann, der da vorne steht. Das ist völlig nebensächlich. Es geht um die Botschaft. Es geht um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich uns allen für dieses neue Jahr. Ich bin nicht der Mann von irgendwelchen Durchhalteparolen, ja? Ich wünsche uns einfach, dass wir Prioritäten setzen in unserem Leben. Und dass das Sitzen zu den Füßen des Herrn und das Hören auf sein Wort die oberste Priorität hat in unserem Leben. Liebe Geschwister, wir werden ohne Gottes Wort, ohne ein gegründet sein, ein fundamentiert sein in seinem Wort, nicht bestehen können in dieser Zeit. Es soll christliche Kreise geben, die nennen sich mindestens so, wo Gottes Wort überhaupt keine Rolle spielt. Die meisten haben gar keine Bibel. Und ich frage mich ernsthaft, wie das geht, wie das funktioniert. Liebe Geschwister, wir brauchen, wenn wir in dieser Welt bestehen wollen, erstens eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus. Sie nahm ihn in ihr Haus, in ihr Herz auf. Und wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen die Gemeinschaft mit ihm. Das spricht ja auch vom Reden mit ihm. Welchen Stellenwert hat denn das Gebet in deinem Leben? Ich kann mich gut erinnern, eine Jugendstunde, natürlich auch dementsprechend her, da machte ein Bruder ein Kreisdiagramm, hat er ganz toll vorbereitet, ja? Kreisdiagramm, und dann gab es da so verschiedene große Tortenstücke, ja, Nachtschlaf, Arbeitszeit, Hygiene, Essen, ja, war alles so in kleine Keile, kleine Tortenstücke eingeteilt. Und er kam für mich erschreckend zu einer Erkenntnis, die hat mich bald umgehauen. In seinem Tagesablauf war keine Zeit für Gottes Wort und fürs Gebet. Und er hat das ernstlich rübergebracht. Konnte natürlich nicht schweigen, könnt ihr euch vorstellen. Liebe Geschwister, wir wollen weise sein, wie wir unsere Zeit, wie nennt es Gottes Wort? auskaufen. Wie wir unsere Zeit nutzen für unseren Herrn. Und wie wir unsere Zeit nutzen auch für unseren inneren Menschen, für unsere Seele. Wir brauchen, und das kommt bei dieser zweiten Begebenheit sehr deutlich zum Ausdruck, als es um die Auferweckung des Lazarus ging. Maria sagt übrigens in Johannes 11 genau das Gleiche wie ihre Schwester Martha. Und unabhängig von ihr: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie sagt wörtlich genau das Gleiche. Da gab es Glaubensüberzeugungen im Leben dieser Frauen. Und liebe Geschwister, wir brauchen Glaubensüberzeugungen. Wir brauchen geistliche Fundamente. Es hilft uns, entschuldige bitte mal jetzt Klartext, ja, es hilft uns nicht weiter, über Wenn und Aber von Impfung oder Nichtimpfung nachzudenken. Ich habe aufgehört, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ich habe meine persönlichen dementsprechenden Konsequenzen gezogen und dementsprechend gehandelt. Aber es hilft uns nicht weiter, uns heiß zu machen und diskutieren über Vater Staat und Entscheidungen, die getroffen wurden oder getroffen werden. Das hilft uns alles nicht weiter. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn. Wir brauchen ein Gegründetsein in Gottes Wort. Nur dann werden wir auch wirklich bestehen. Ja, vielleicht ist es ein Punkt für dich, nachzudenken, ob es vielleicht auch in deinem Leben Bürden gibt. Ich glaube nicht, dass Hobbys grundsätzlich verboten wären. Ja? Wir dürfen uns erfreuen. Ja? Wir dürfen einfach auch Spaß und Freude haben an Dingen, die nicht mit Sünde zu tun haben, selbstverständlich. Es ist eine Frage der Prioritäten. Es ist eine Frage der Zeit, die wir damit verwenden. Ich bin bis heute Aquarianer, aber da steht nur noch eins in der Wohnstube. Das ist ein bisschen größer als woanders, zugegeben. Aber ich verbringe nicht mehr täglich 2 Stunden damit, sondern in der Woche eine halbe Stunde. Gut, ich weiß auch, wie es geht. Ja? Ich möchte damit nur sagen, wir wollen weise sein, wie wir unsere Zeit auskaufen. Wir wollen weise sein in Bezug auf unsere Seele, auf unseren inneren Menschen, dass wir keinen Mangel leiden, dass unsere Seele hier irgendwo verkümmert. Es reicht auch nicht, vielleicht mehr oder weniger regelmäßig die Gebetsstunden zu besuchen, die Gebetskreise. Es reicht auch nicht, hier 14-tägig in der Ulichmühle zu erscheinen. Damit ist der fromme Teil nicht gemacht. Wir brauchen eine tägliche, lebendige Beziehung zu unserem Herrn. Wir brauchen das Gebet, das Reden mit ihm. Es hat mal einer gesagt, das Gebet ist wie die geistliche Wasserstandsangabe, ja? Das Gebet in unserem Leben, das ist das Atmen der Seele. Und wir werden ohne Gebet nicht auskommen. Wir werden ohne Nahrung, sprich Gottes Wort, nicht auskommen. Und das ist nicht beschränkt und nicht gemacht mit hier an diesem Ort, sondern wir brauchen unsere tägliche Bibellese, unser tägliches Sinnen, Nachsinnen über Gottes Wort. Was sind deine Prioritäten? Bist du auch beschäftigt mit vielen Dingen oder mit vielem Dienen? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Bist du bemüht um deine Seele, um deinen inneren Menschen? Liebe Geschwister, was Maria hier tut, das war für sie, ich sage es immer so, ihre oberste Priorität. Das war eine einzig richtige Entscheidung. Denn Herr Jesus sagt das sehr deutlich, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Das kann dir keiner nehmen. Wenn du durch das Reden mit deinem Herrn, wenn du durch das Lesen und Studieren seines Wortes gegründet bist, fundamentiert bist, wächst im Glauben, wächst in der Liebe zu ihm und in der Liebe zu den Geschwistern, dann kann dir das keiner nehmen. Warum ist denn, ich sag mal so frank und frei, warum ist denn die glorreiche Deutsche Demokratische Republik gescheitert? Gut, das ganze System war natürlich unsinnig, weil mit dem Typ Mensch ohne Gott kann das nicht funktionieren. Aber ich glaube auch, dass es mangelte an echten Überzeugungen. Ich behaupte, 95% der Parteimitglieder, die waren da drin, weil es Vorteile brachte. Aber davon überzeugt waren doch wohl die wenigsten. Wir brauchen Glaubensüberzeugungen. Das lesen wir vom Apostel Paulus mehrmals. Dieses Wort, ich bin aber überzeugt. Ja? Ich möchte mal ein Beispiel lesen, das vielleicht auch ein Stück frohmachend und mutmachend für uns sein kann, auch für das neue Jahr. Und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Ich reiße mal einen Vers aus dem Zusammenhang. Das ist eine Frage. Römer 8, Vers 31. Da heißt es schlicht, was sollen wir nun hierzu sagen? Vielleicht auch zu der Situation, die wir in der Gegenwart erleben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Es gibt Lebenssituationen, da fällt uns nichts mehr ein. Da sind wir einfach sprachlos. Ich habe vor 12 Jahren meinen engsten Freund beerdigt. Er war 51. Und da kündigte sich nichts an. Er war topfit. Da war auch kein Gramm zu viel im Gegensatz zu mir, ja? Aber der Herr hat ihn innerhalb von 20 Minuten weggenommen. Ich habe diesen Vers gelesen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Manchmal fällt uns nichts mehr ein. Und da verstehen wir auch Gott nicht. Wir wollen doch ehrlich sein. Manche Dinge sind für uns einfach zu groß, aber das geht ja weiter. Die nächste Frage, die ist auch irgendwo ein Stück frohmachend. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und dann kommt es zu dieser Überzeugung beim Paulus, nämlich im Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Glaubensüberzeugung von dem Apostel Paulus. Ich bin überzeugt. An anderen Stellen schreibt er manchmal, ich weiß. Und er wünscht sich für seine Briefempfänger, wisset. Wisset aber, liebe Geschwister, durch Gottes Wort dürfen wir berechtigt und begründet Überzeugungen haben. Sei es die Frage der Errettung von Schuld und Sünde, sei es die Tatsache, dass der Herr Jesus wiederkommt, um seine Braut heimzuholen. Das ist gegründet, fundamentiert in Gottes Wort. Wir dürfen Glaubensüberzeugungen haben. Wir sind keine SED-Mitglieder, die ohne irgendwelche Überzeugungen vor sich hingedümpelt haben. Wir sind Menschen, die einen lebendigen Gott als ihren Vater haben dürfen. Wir sind Menschen, Gotteskinder, die den Herrn Jesus kennen und lieben dürfen, die ihn hoffentlich schon erlebt und erfahren haben. Wir dürfen uns gründen auf die Verheißungen seines Wortes. Ich bin aber überzeugt. Liebe Geschwister, ich wünsche uns das allen, dass wir das so sagen können für uns ganz persönlich. Ich bin aber überzeugt. Und dann kommt ja diese Menge von Dingen, diese Auflistung von Dingen. Und da bleibt nichts außen vor. Ich kann das Wort schon nicht mehr hören, aber ich setze es mal dazu. Auch Corona wird uns nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das wollen wir uns durch nichts und niemanden nehmen lassen. Daran wollen wir fest weiter glauben, mit Zuversicht unseren Weg gehen. Für Maria war es in dieser Situation, wo der Herr Jesus das erste Mal in ihrem Haus war, die oberste Priorität. Sie hatte ihr Teil dazu getan. Aber das für sie Wesentliche und Wichtigste war es jetzt, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, bei ihm zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen und auf sein Wort zu hören. Und liebe Geschwister, das wird auch für uns, auch für das neue Jahr, lebenswichtig und überlebenswichtig sein, dass wir uns gründen auf die Gemeinschaft mit ihm, uns gründen auf sein Wort. Ich lese es zum Abschluss aus dem Römerbrief, Kapitel 12, den Vers 1 und den Vers 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, es gibt ein Prinzip, wenn da Brüder steht, dann sind die Schwestern natürlich mitgemeint. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Es gibt im Gottes Wort zwei Texte im Neuen Testament, wo es zweimal um das Wort Gottesdienst geht. Ja? Wir haben uns ja, also selbst in unseren Kreisen, auch so ein kirchliches Vokabular angewöhnt. Ich sage es mal so. Ich kenne das Wort Gottesdienst im Neuen Testament nur an dieser Stelle und an einer anderen Stelle, da geht es um den Dienst an Witwen und Waisen. Da heißt es auch vernünftiger Gottesdienst. Es geht nicht um die Zusammenkünfte, ja? Denn eigentlich in unseren Zusammenkünften dient Gott uns. Hier heißt es, und da geht es um uns ganz persönlich und um dich und um mich, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Da geht es um deine und meine ganz persönliche Beziehung zum Herrn. Und das, was wir hier sind und was wir leben. Und wenn es hier heißt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dann kann das nur geschehen in der Gemeinschaft mit unserem Herrn und unter der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Nur das kann uns erneuern. Wir wollen in Gottes Wort prüfen. Und ich bin davon überzeugt, ich habe es so erlebt in meinem Leben, dass wir auch Antworten kriegen auf unsere ganz persönlichen Fragen. Dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und da geht es ja nicht nur um irgendwelche großen Dinge. Da geht es um alle Bereiche unseres Lebens. Aber bitte vergebt mir, ich lese jetzt doch noch einen Vers aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, da geht es nämlich auch um Prüfen. Philipper 1, Vers 9, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Amen.